Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Jetzt also doch, nach langem Hin und Her, nach aufkommenden Fragen zu ihrer Medienabstinenz, hat Kamala Harris nun doch einen Termin beim Sender CNN für ein erstes großes Interview seit ihrer Präsidentschaftsnominierung. Morgen soll es sein. Wobei medial abstinent war sie ja nun eigentlich nicht. Nennen wir es Leitmedienabstinent. Aber Moment, dieser Begriff passt auch nicht. Steigen wir da mal ein bisschen tiefer ein, jetzt hier in Medias Res. Denn ob die großen Fernsehsender und Tageszeitungen überhaupt noch Leitmedien sind heutzutage, das ist ja auch eher fragwürdig. Kamala Harris trägt diesem Gedanken Rechnung, indem sie auf dem Parteitag der Demokraten 200 Plätze hat reservieren lassen für Influencer und Content Creator. Plätze, die sonst für Journalistinnen und Journalisten vorgesehen waren. Ich habe vor der Sendung mit Kurt Knüpfer über diese Medienstrategie von Kamala Harris gesprochen. Kurt Knüpfer ist Politikwissenschaftler, er ist Juniorprofessor am John F. Kennedy Institut der FU Berlin und er ist Spezialist für Medien in den USA. Was für eine Absicht hinter so einem Fokus auf Influencer steckt, habe ich ihn gefragt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt die Strategie von Kamala Harris ist, sondern es ist auch ein Zeichen der Zeit. Der Journalismus ist in einer tiefen Krise, der professionelle Journalismus, und das Berufsbild hat sich gewandelt. Momentan ziehen sie da noch die Trennung zwischen Influencern und Content-Creatern zu sich selber, aber das ist natürlich etwas, was zunehmend verschwimmen wird. Viele der freiberuflichen JournalistInnen in den USA sind auch im Prinzip Content-Creator. Ja.
Aber nicht alle Content-Creator sind Journalistinnen und Journalisten.
Das ist richtig. Aber da ist natürlich die Frage, also wofür man im Prinzip 200 Journalisten braucht bei so einem Parteitag, was ja im Wesentlichen ein PR-Event ist, wo die Parteien großes Interesse haben, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Da wird selten jetzt Hard-Hitting, irgendwie Hintergrundjournalismus betrieben.
Ja, Sie sprechen das an. Das sind in erster Linie keine Journalistinnen und Journalisten, die da zum Beispiel Inhalte hinterfragen auf ihren Kanälen oder kritische Fragen stellen. Die transportieren dann eher so eine Art Stimmung, ein Gefühl. Das ist jetzt erstmal wichtig, die Emotionen zu überliefern.
Ja, also das wird jetzt so nachgesagt, ne, dass im Prinzip diese neuen Medien die Vibes ausmachen. Und in der Tat wird jetzt auch viel kommentiert, dass die Kampagne hier gelernt hat, ein bisschen auch von den Republikanern, muss man sagen, von der Trump-Kampagne, dass man natürlich mehr auf die sozialen Medien schaut. Und da im Prinzip auch so mit diesem täglichen Informationsfluss geht, versucht Launen zu kreieren oder mitzumachen, Memes zu erstellen und so weiter. Wie gesagt, das ist auch wieder ein Zeichen der Zeit. So funktionieren die Informationszyklen mittlerweile einfach.
Ja, der Grund, weswegen ich so auf den Emotionen, auf den Vibe so drauf rumreite, ist, dass Kamala Harris das ja nur zu einem bestimmten Grad selbst in der Hand hat, wie sie da repräsentiert wird. Denn das Fantum von Influencern, das kann ja auch schnell kippen. Beispiel Taylor Swift, die sich eine Woche lang nicht geäußert hat zu den abgesagten Konzerten in Wien. Da gab es dann schnell Frust und Enttäuschung auf Seiten der Influencer, was man ja nicht möchte. Sowas könnte Kamala Harris auch drohen. Da ist man nicht selbst Herr der Lage.
Gegenfrage, wo ist man denn selbst Herr oder Herrin der Lage?
Ja, bei einem TV-Duell kann man zumindest auf die Fragen antworten, die die Moderatorinnen und Moderatoren haben oder zumindest bei einem CNN-Interview, was sie jetzt ja zugesagt hat.
Ja, also ich würde da sagen, da ist man natürlich auch medialen Logiken unterworfen. Da ist man natürlich dann auch den Fragen ausgeliefert, die gestellt werden. Man ist aber vor allem auch dem Spin ausgeliefert, der nachher dann entsteht. Und ich denke, man hat gelernt in der Obama- und dann auch der Biden-Administration, dass die klassischen Leitmedien, dass die auch nicht immer wohlgesonnen sind dem demokratischen Lager. Im Gegenteil, oft war es jetzt in der Vergangenheit so, dass wenn dort dann wirklich über Politik gesprochen wurde, über Inhalte, dann wurden die quasi zerpflückt. Dann wurde die Gegenseite befragt, was sie davon hält etc. Und so entsteht immer eine Asymmetrie, weil die Republikaner sich dem nicht aussetzen. Schon lange nicht mehr.
Ja, schauen wir mal auf diese Medien, die in Anführungsstrichen alten Medien. Also, ich hatte es angesprochen, einem Interview bei CNN hat sie nun zugestimmt. Könnte auch sein, das sagen ihre Kritikerinnen und Kritiker, dass sie möglicherweise keine Antworten hat auf Inhaltsfragen. Natürlich hat sie Ahnung, aber zumindest Antworten auf Fragen, die weniger worthülsig klingen als die Antworten von Joe Biden, von dem sie sich ja doch jetzt nun auch ein Stück distanzieren muss, um neuen Wind zu säen.
Ich widerspreche mal der Prämisse Ihrer Frage. Ich möchte jetzt nicht zu professorial klingen, aber das ist nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, dass eine Präsidentschaftskandidatin, die ja jetzt erst unlängst im Prinzip nominiert wurde, erst von der Partei tatsächlich in dieses Amt, in die Nominierung gesetzt wird, dass die Partei zuerst entscheidet und sie dann in der Woche drauf vor die Öffentlichkeit tritt und das über Medienvertreter dann auch tut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Historie uns jetzt zeigt, dass das so ungewöhnlich ist. Was durchaus der Fall ist, die jüngste Vergangenheit, da hatten wir einen Kandidaten mit Donald Trump, der sich sozusagen nicht an diese Abfolge gehalten hat. Ja, der ist direkt auf Twitter außerhalb des Parteiapparats tätig geworden, hat kommuniziert, hat so das Spotlight auf sich gezogen und sich dann sozusagen diese Nominierung geholt. Aber das ist nicht der übliche Weg in repräsentativen Demokratien.
Explizit kein Blick in die Kristallkugel, Herr Knüpfer, aber dennoch ein Ausblick auf das TV-Duell mit Donald Trump. Was erwarten Sie von diesem TV-Duell?
Ja, wer weiß, ob Trump sich das gibt. Ich weiß nicht, unter welchen Konditionen, ob die Mikrofone gemutet werden. Da können Sie mich gerne nochmal anrufen, wenn das stattgefunden hat, dann können wir darüber reden. Aber generell, ja, muss man echt sagen, diese Plattform, dieses Interview auf einem Kabelsender oder irgendwie diese Debatten, das sind natürlich auch noch Relikte der Rundfunklogik des 20. Jahrhunderts. Da schauen Leute irgendwie gespannt zu, die sich sowieso dafür interessieren. Aber diese Leute sind auch diejenigen, die in der Regel ihre Meinung schon gemacht haben. Wir hatten es jetzt tatsächlich mit diesem Biden-Duell. Da hatten wir es mit einer Situation zu tun, wo einfach dieser Auftritt halt natürlich dazu genutzt hat, nochmal darauf hinzuweisen, auf etwas, was auch sonst relativ deutlich war, nämlich, dass dieser Kandidat relativ alt ist und möglicherweise jüngere Politikerinnen ans Ruder gelassen werden sollten. Aber man darf nicht diese alte Rundfunklogik jetzt überschätzen.
Kurt Knüpfer, Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Mit ihm habe ich über die Medien, über die Social Media Strategie von Kamala Harris gesprochen. Hier in Medias Res. Dass Tageszeitungen für Anzeigenkunden an Attraktivität verlieren, dass große Teile der Werbung im Netz stattfindet, das belastet die Printbranche ziemlich schwer. Dazu kommt die sinkende Nachfrage, die steigenden Zustellerkosten. All das belastet nicht nur den deutschen Zeitungsmarkt. In der Schweiz zum Beispiel, da sorgt die anhaltende Krise nun für einen ziemlich beispiellosen Kahlschlag. Dort hat der Konzern Tamedia einen massiven Stellenabbau angekündigt. Tamedia gibt unter anderem den Tagesanzeiger oder die Basler Zeitung raus. Die Rede ist von bis zu 290 Stellen, die offenbar gestrichen werden sollen. Thomas Wagner berichtet.
Simon Bertschi, publizistischer Leiter des Tamedia-Konzerns mit Sitz in Zürich, spricht Klartext.
Die Medien sind stark im Wandel. Das Mediennutzungsverhalten hat sich geändert. Wir haben eine umfassende Analyse gemacht im letzten Jahr. Die neue Strategie, die sieht eben vor, 200 Vollzeitstellen in den Druckereien zu streichen. Leider und 90 redaktionelle Stellen.
So Bertschi im Schweizer Fernsehen SRF. Will heißen, von 1400 Stellen des Medienkonzerns fallen 290 weg. Damit ist ganz grob gerechnet jeder fünfte Job betroffen. Folge: Entsetzen in der Schweiz. Von einem Medienerdbeben ist dort die Rede, von einem Sparhammer eines Medienhauses. Der aber kam mit Ansage. Denn nicht zum ersten Mal baut Tamedia Stellen ab. Urs Thalmann, Geschäftsführer der Schweizer Journalistengewerkschaft Impressum.
Es hat regelmäßig Abbau gegeben. Gerade letztes Jahr, also 2023, wurden 80 journalistische Stellen abgebaut. Das war gerade ganz massiv.
Welche Titel der Tamedia-Gruppe betroffen sein werden, ist noch nicht bekannt. Klar ist für Urs Thalmann nur eines.
Es handelt sich um rund 15% der Belegschaft. Da wird es schon zu sehr vielen Entlassungen kommen.
Das ist die eine Sorge der Journalistengewerkschaft. Die andere Sorge betrifft aber nicht nur die Medienschaffenden, sondern vor allem die Medienkonsumenten.
Die Medienvielfalt und die Informationsmöglichkeit, die ist stark am Abnehmen.
Es sei damit zu rechnen, dass Tamedia gerade bei seinen Tageszeitungen weitere Synergieeffekte nutzen wird. Gleiche Mantelteile, gleiche Kommentare, wortgleiche Beiträge. Hinzu kommt, auch andere Schweizer Medienunternehmen haben Stellenstreichungen angekündigt. Die öffentlich-rechtliche Schweizerische Radiogesellschaft SRG will bis Anfang kommenden Jahres beispielsweise nach eigenen Angaben 70 Vollzeitstellen streichen. Dabei müsste gerade in der besonderen inneren Struktur der Schweiz differenziert und regional angepasst eher kleinteilig berichtet werden, so Ostalmann von der Journalistengewerkschaft Impressum.
Man muss sich aber schon vor Augen halten, die Schweiz hat relativ wenige Einwohner verglichen mit anderen Ländern und die splitten sich auf in 4 offizielle und dann noch ganz viele inoffizielle Sprachgemeinschaften. Wenn ich jetzt irgendwo über den Daumen gepeilt sage, wir haben ein Zielpublikum von 8 Millionen für diese Zeitungen, dann stimmt das natürlich nicht.
Weil die 8 Millionen potenziellen schweizerischen Medienkonsumenten aufgeteilt sind in Französisch, Italienisch und deutschsprachige Regionen. Hinzu kommt noch eine kleine rätoromanische Region. Da tun sich Medien eher schwer mit Einheitsangeboten. Und trotzdem findet Urs Thalmann von Impressum:
Man muss sich einfach auch vor Augen halten, dass ein Unternehmen wie Tamedia oder ihr Tagesanzeiger über Jahrzehnte riesengroße Gewinne schreiben konnte und diese Gewinne offensichtlich nicht genügend vorsichtig in Reserven angelegt hat, um auch 7 magere Jahre mal durchschreiten zu können.
Dabei sind die Jahre derzeit bei der TX Group AG, der Medienholding der Tamedia-Titel, gar nicht so mager. Der Konzern erwirtschaftete im ersten Halbjahr bei einem Umsatz von über 460 Millionen Schweizer Franken, das sind rund 455 Millionen Euro, einen Gewinn von immerhin über 20 Millionen Franken. Die schwarzen Zahlen resultieren überwiegend allerdings aus medienfernen Aktivitäten, wie beispielsweise Online-Börsen oder Verkaufsportale. Der Forderung allerdings, mit diesen Gewinnen die journalistischen Angebote quer zu finanzieren, erteilt Simon Bertschi vom Tamedia-Konzern eine Abfuhr.
Der Journalismus muss sich mit Journalismus finanzieren. Also wir können nicht links und rechts in einen Topf greifen.
Der Schweizerische Verlegerverband verlangt derweil den Griff in einen anderen Topf, nämlich in den der indirekten staatlichen Presseförderung. Eine heikle Forderung, weil staatliche Subventionen von Medienunternehmen unweigerlich die Frage nach sich ziehen, besteht dann nicht auch die Gefahr staatlicher Einflussnahme.
Kahlschlag bei Tamedia in der Schweiz. Thomas Wagner berichtete für Medias Res hier im Deutschlandfunk. Senden und empfangen, miteinander in Kontakt sein, das war ja mal und eigentlich ist das ja auch noch die Grundidee von Social Media. Mit dem Turbokapitalismus allerdings verträgt sich diese Idee nur bedingt, indem auch soziale Medien zur Konsumware werden, wo das geteilt wird, was Reichweite bekommt, egal ob legal oder illegal, egal ob hassverbreitend oder nicht. Hauptsache die Chefs in den Zentralen profitieren. Die nämlich gehen bekanntlich nicht selten über Leichen, um ihren Reichtum zu mehren. Unser Medias Res-Kolumnist veranschaulicht das mal am Beispiel Telegram.
Medias Res. Die Meinung von Peter Frey.
Es sind zwei völlig unterschiedliche Nachrichten in dieser Woche, aber vielleicht hängen sie enger zusammen, als wir glauben. Das schreckliche Messerattentat von Solingen und die Verhaftung des russisch-französischen IT-Unternehmers Pavel Durov. In beiden Fällen wissen wir über die Hintergründe noch wenig. Bei dem Täter von Solingen ist seine Verbindung zum Islamischen Staat noch nicht aufgeklärt und die Frage offen, wie er sich radikalisiert, mit wem er, auf welcher Plattform kommuniziert hat. Von Durov weiß man, dass er eine inhaltliche Kontrolle seiner Plattform ablehnt. Unklar sind seine heutigen Verbindungen zu Putins Russland. Wo treffen sich die Geschichten? Bei der Frage, ob Telegram, geeignet für Radikalisierungen aller Art, eine Rolle für den Flüchtling aus Syrien gespielt hat? Für mich ist die Festnahme in Le Bourget spektakulär, weil die Justiz einen aus der Liga der ganz großen Social-Media-Unternehmer persönlich an den Haken nimmt. Die französische Justiz setzt mit Pavel Durov zum ersten Mal einen der ultrareichen, libertären, im globalen Nirvana handelnden IT-Impressarios fest und will ihn offenbar für sein Produkt in die Verantwortung nehmen. Die Reaktion Telegrams auf die Festsetzung des Firmenchefs war zu erwarten. Die Plattform, für die Inhalte der Botschaften seiner mittlerweile 900 Millionen User in Haftung zu nehmen, sei absurd. Ist es nicht. Denn Telegram verbreitet nicht nur, wie oft im Netz allzu üblich, Hass und Hetze, sondern bietet Kommunikationsnischen für Drogen- oder Waffenhandel, Darstellungen von Kindesmissbrauch und jede Menge anderer dunkler Geschäfte und Ideologien. Das ist ein Geschäftsmodell bis zu Terrorismus, Gewalt und Umsturzfantasien. In der Corona-Krise haben sich Bundesbehörden an dem Messenger-Dienst, wo sich Pandemieleugner und Verschwörungstheoretiker verständigten, die Zähne ausgebissen. Frankreich geht jetzt einen anderen Weg. Es stellt das Grundverständnis von Telegram als Plattform in Frage, die behauptet, nicht für Inhalte verantwortlich zu sein, sondern nur ein Kommunikationsinstrument. Dieser Selbstinszenierung der Techies muss endlich widersprochen werden. Sie sind mehr als neutrale Rundfunkwellen oder Telefonleitungen. Sie sind publizistische Plattformen, öffentliche Räume, in denen bisher kaum Regeln gelten. Mit der Verhaftung in Le Bourget zeigt Paris klare Kante. Das wirkt abschreckend, wie die Reaktion von Elon Musk zeigt, der laut aufjault und eine Free Pavel-Kampagne lostritt. Musk hat sich in den letzten Monaten mehr und mehr zum rechtspopulistischen Aktivisten entwickelt, mit X als Nischendienst, der reaktionär-nationalistische Strömungen in aller Welt verstärkt. Auch nach den von Musk auf X mit angestachelten Unruhen in Nordengland war es ein Franzose, der dem Plattformchef Grenzen aufgezeigt hat, der EU-Kommissar Thierry Breton. Er hat Musk schriftlich an den europäischen Digital Service Act erinnert, der bisher kaum mehr als ein Papiertiger bei der Zähmung der Plattformen war. Wenn Musk seinem Kontrahenten in Brüssel daraufhin mit einem vulgären Meme bedenkt, zeigt das eben keine Souveränität, sondern dass der getroffene Hund bellt. Wer nach dem schrecklichen Amoklauf in Solingen richtigerweise für schärfere Einschränkungen von Messern, also Waffen, im öffentlichen Raum plädiert, sollte die Aufmerksamkeit auch auf die Instrumente der Vorbereitung und der Verbreitung extremer und zerstörerischer Botschaften lenken und die Frage stellen, auf welchen Wegen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit Hassbotschaften auf hassbereite Männer stoßen und wer dafür eigentlich verantwortlich ist. Die smarten IT-Milliardäre aus dem Silicon Valley oder im Fall Durov aus Dubai sollten jedenfalls ihre Hände nicht weiter in Unschuld waschen können. Frankreich hat gezeigt, wie das geht.
Heute Abend beginnen die Sommerparalympics in Paris mit über 4000 Athletinnen und Athleten. Diese Weltspiele haben in den vergangenen Jahren tatsächlich auch eine Art medialen Wandel durchgemacht, denn es geht, oh Wunder, dann doch öfter als allererstes um die sportliche Leistung in der Berichterstattung und nicht um die Behinderung der Menschen. Das hat auch was mit der Sichtbarkeit von eben denjenigen, die Handicaps haben, in der Gesellschaft zu tun. Und in diesem Fall Sportler mit Handicap. Ronny Blaschke übernimmt.
Die Paralympics 2016 in Rio de Janeiro waren für Matthias Mester sportlich eine Enttäuschung. Der kleinwüchsige Speerwerfer verpasste eine Medaille und belegte den 5. Platz. Trotzdem war er einer der deutschen Athleten mit der größten medialen Reichweite. Bei seinem Rückflug legte sich der 1,42 Meter große Mester in das Gepäckfach über seinem Sitz und schlief. Ein Foto davon verbreitete sich rasant. Schon bald nach seiner Ankunft in Deutschland hatte es mehr als 1 Million Aufrufe. Doch das war nicht alles, erinnert Matthias Mester.
Und als ich dann zu Hause war, war es dann so, dass wir den Fernseher eingeschaltet haben und dann war es bei Punkt 12, bei RTL Aktuell und ich weiß nicht wo. Titelseite Bildzeitung, neben Angelina Jolie und Brad Pitts Trennung, Mester fliegt zurück im Handgepäckfach.
Matthias Mester beendete seine sportliche Laufbahn 2021. Doch medial ging es erst danach für ihn richtig los.
Als du von den Paralympischen Spielen nach Hause gekommen bist, hat dein Dorf, dein Heimatdorf, es heißt...
Mester war zu Gast in Talkshows und nahm an der RTL-Sendung Let's Dance teil. Er veröffentlichte eine Biografie und hielt Vorträge. Bei Instagram hat er mehr als 230.000 Follower. In seinen Beiträgen möchte er auch über den Alltag von Menschen mit Behinderung aufklären.
Ich mag es nicht, wenn man solche, sag ich mal, speziellen Themen so mit Mitleid entgegensieht. So, ach Mann, ja, die Armen und ach, schade und ach, guck mal, der hat kein Bein und ach, der ist klein, der kommt da nicht dran. Sondern, dass man dann einfach, finde ich, mit Spaß kommt man einfach viel, viel weiter. Spaß verbindet und ist einfach eine tolle, wahnsinnige Plattform.
Es ist noch nicht lange her, da berichteten vor allem Gesundheitsmagazine über die Paralympics. Oft war von Schicksalen die Rede, von Sportlern, die an einen Rollstuhl gefesselt seien. Im Mittelpunkt der Berichterstattung stand häufig die Behinderung und nicht die sportliche Leistung. Seit den Paralympics in London 2012 vollzieht sich ein Wandel. ARD und ZDF liefern lange Sendestrecken, Zeitungen schicken Reporter zu den Spielen. Seither erreichten etliche Paralympier eine beachtliche Popularität. Die Biathletin Verena Bentele, der Weitspringer Markus Rehm oder der Speerwerfer Matthias Mester. Sie sind nicht nur erfolgreich, sondern auch eloquent und gesellschaftlich interessiert, sagt Karl Quade, Chef der Mission der Deutschen Paralympier.
Die allermeisten Athleten bei uns, die kann man vor das Mikrofon stellen, die können da gerade Sätze sagen, haben hohe Sozialkompetenz, haben hohe Verantwortung, ob im Beruf, in der Familie und wie auch immer. Im olympischen Sport habe ich manchmal das Gefühl, das sind doch, sagen wir mal, so in ihrer Sozialisation ein bisschen eingeschränkt, wenn die sehr frühzeitig in diese Sportschiene kommen.
Mehr als 90% der behinderten Menschen in Deutschland haben ihre Behinderung nach der Schulzeit erworben, zum Beispiel durch einen Unfall. Nur 3% von ihnen sind mit der Behinderung geboren. Und so haben einige Paralympier erst vergleichsweise spät mit dem Leistungssport angefangen. Trotzdem sieht es der Journalist Holger Schmidt kritisch, wenn man die Paralympier als die besseren oder als die gesellschaftlich bewussteren Sportler darstellt.
Das hat immer so ein bisschen was Hochnäsiges. Das hat immer so was von oben herab oder hat so ein bisschen was von... Da schwingt immer so ein Obwohl oder Trotz mit, ne? Obwohl die behindert sind, sind die so und so.
Holger Schmidt hat für Nachrichtenagenturen von 7 Paralympics berichtet. Inzwischen arbeitet er als Kommunikationsberater. Gemeinsam mit Matthias Mester hat er dessen Biografie verfasst. Schmidt beobachtet seit Jahren die Kommerzialisierung der Paralympics, auch die Stilisierung der Sportler zu Supermenschen, wie es einst der britische Sender Channel 4 formuliert hat. In Deutschland interessieren sich etwa Boulevardmedien vor allem für die kleinwüchsigen Leichtathleten Matthias Mester und Nico Kappel, die immer wieder humorvoll mit ihrer Behinderung umgehen.
Und dann muss man eben auch aufpassen, wenn man dann sieht, Mester ist so ein fröhlicher Typ, Kappel ist so ein fröhlicher Typ, dass sich nicht irgendwo im Kopf wieder das Klischee bildet, alle Kleinen sind so super fröhlich und vielleicht sogar nochmal einen Schritt weiter gedacht, das ist eine Art von Kompensation, weil das wäre halt komplett falsch. Show me what you
got. Nun bei den Paralympics in Paris arbeiten die Gastgeber mit YouTube und TikTok zusammen. So sollen tausende Videos, Clips und Reels in 175 Ländern verfügbar sein. Es scheint, als sei das mediale Wachstum der Paralympics noch lange nicht abgeschlossen.
Über die Akzeptanz von Behinderung bzw. Menschen mit Behinderung im Sport berichtete Ronny Blaschke. Eine Geschichte der Twitter-Poesie hat der Autor Clemens Setz vorgelegt. Gleich erzählt er mehr darüber und über die Entstehung dieser Twitter-Poesie im Büchermarkt. Morgen feiert übrigens unser neues Format die Kulturrecherche-Premiere im Programm, die sich ausführlich dem Thema neue Rechte und die Zeitenwende in der Erinnerungspolitik widmet. Der Programmschwerpunkt morgen den ganzen Tag hier im Deutschlandfunk und in der Sondersendung eine Stunde lang. Morgen ab 15.05 Uhr. Medias Res dann also Freitag wieder, dann unser Podcast nach Redaktionsschluss. Und jederzeit natürlich als Podcast im Netz. Abrufbar zum Beispiel mit Ihrer Deutschlandfunk-App. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.